Eine Woche weniger. Euer Meinungscast mit Emilas Tänzer.
Meine Freunde, herzlich willkommen zu Eine Woche weniger, eurer Quelle für Hintergrundinfos zu Ereignissen aus Politik und Gesellschaft der vergangenen Woche. Mein Name ist Emil und ich bin froh, dass ihr hier seid, denn wo wir letzte Woche aufgehört haben, machen wir diese Woche nahtlos weiter. Das Milobasta-Hochwasser hat Hechte erreicht und die Welt hält den Atem an. Außerdem gibt es Neuigkeiten aus Westwalunia, die dem Luranat vermutlich weniger gefallen werden. Da es mir heute nötig zu sein, scheint ein kurzer Hinweis. Ihr hört hier Fakten und meine Meinung dazu. Ich fordere niemanden zu Taten auf, auch nicht versteckt oder zwischen den Zeilen. Also passt gut auf, dann lernt ihr was. Nachdem das geklärt ist, schauen wir nochmal kurz auf das Milobasta-Hochwasser. Das hat in der vergangenen Woche nämlich den Hechte-Staudamm erreicht, der noch standhält. BMET hatte den Stausee ja im Vorfeld versucht langsam zu leeren. Scheinbar mit Erfolg, denn der Wasserstand im See liegt heute nur knapp über dem Normalniveau. Flussabwärts blieben die Auswirkungen gering. Der Milobasta führt mehr Wasser als gewöhnlich, aber nichts, das die Flussauen nicht auffangen könnten. Wenn ihr mich fragt, war das eine respektable Aktion von BMET. Wir haben zwar gemeinschaftlich den Atem angehalten, aber zu unser aller Erstaunen blieb die Katastrophe bisher aus. Spezialkräfte des Konzerns haben nun damit begonnen, das Westufer des Flusses nördlich von Hechte zu sichern. Ihr erinnert euch, es muss verhindert werden, dass ein über die Ufer tretender Milobasta in Richtung Westen abfließt. In Gohar rechnet man anscheinend damit, dass da noch mehr Schmelzwasser nachkommt, sodass man den Hechte-Damm irgendwann wird öffnen müssen. Klingt erstmal alles nach Entspannung? BMET ist Herr der Lage? Ihr kennt mich, ich bin da skeptisch. Möglich, dass BMET die Lage unter Kontrolle hat, aber wollen wir wirklich die Kontrolle über eine Katastrophenlage, die gut und gern 2 Millionen Menschen betreffen könnte, in die Hände eines einzigen Konzerns legen? Die Regierungen der betroffenen Staaten scheinen damit kein Problem zu haben, allen voran Gohar. Wen wundert's, wer hat schon mal von perfekt ausgerüsteten, gut vorbereiteten und schnell agierenden Katastrophenschutzbehörden gehört? Ich nicht. Aber wir dürfen eines niemals vergessen. Ein Unternehmen funktioniert nur, wenn es profitabel ist. Der Profit in einer Katastrophenschutzlage ist bestenfalls null. Die kapitalistische Betrachtungsweise deutet also darauf hin, dass BMET etwas anderes als die Menschen der Region beschützt, nämlich eigene Vermögenswerte. Womöglich unterhält der Konzern Anlagen im Einzugsgebiet, die man nicht verlieren möchte. Vielleicht ist das auch nur eine Gelegenheit, Stärke zu demonstrieren, etwas, das in der goharischen Gesellschaft hoch angesehen wird. Wie war das? Ihr seid hier für die paranoide Sichtweise? Okay, wenn ihr schon danach fragt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass BMET die Anlagen rund um den Stausee zu Forschungszwecken nutzt. Und da gibt es weit größere Anlagen, als man gemeinhin annehmen möchte, denn der Großteil liegt wohl unterirdisch. Ein ehemaliger Kommilitone von mir arbeitet an einer der Ausgrabungsstätten in Hechabuk. Ihr wisst schon, Archäologie und so. Er hat Gerüchte gehört, BMET hätte seine Sicherheitsmaßnahmen in der Region in den letzten Monaten enorm verstärkt. Es werden strengere Grenzkontrollen durchgeführt und auch die BMET-Anlagen selbst sind auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden. Zudem wollen Anwohner zuletzt verstärkten Lieferverkehr der BMET beobachtet haben. Ich vertraue Gerüchten normalerweise nicht, die ich aus dritter Hand erfahre. Ob da was dran ist, weiß ich also nicht. Aber wenn wir nur mal kurz annehmen, all das stimme, ergibt sich ein Gesamtbild, in dem die Wahrscheinlichkeit deutlich steigt, dass ein Konzern sich in dem Maße humanitär einsetzt, wie BMET es am Milobasta gerade tut. Die versuchen wahrscheinlich gleichzeitig ihre Anlage zu schützen und zu verhindern, dass etwas daraus nach außen dringt. Ich glaube, ich sollte demnächst mal eine Spezialfolge zur BMET machen und ein bisschen beleuchten, was das eigentlich für ein Unternehmen ist. Ich habe das Gefühl, wir wissen alle viel zu wenig darüber. Ich bleibe auf jeden Fall für euch dran. Für heute wechseln wir den Standort und blicken nach Westwalunia. Ich hatte euch in der letzten Folge vom Fischsterben im Faraxell und dem Swartwendischen Golf erzählt und davon, dass die Glarin Chemie AG zum Teil dafür verantwortlich zeichnet. Die wiederum hat ihre Werkskontrolleinrichtung direkt an der Schnellstraße von Dejant nach Farak. Seit gestern blockiert eine Gruppe von Umweltschützern des Netzwerks für Naturschutz das Glarand-Gelände und die Schnellstraße. Es wird berichtet, die Straße sei großflächig mit Fahrzeugen und Barrikaden verstellt und man hätte sich regelrecht eingeigelt. Auf Transparenten fordert das Netzwerk für Naturschutz hohe Strafen für Glarand und eine Schließung aller Raffinerien entlang des Faraxell. In einem Kommuniqué, das sich in den Online-Medien verbreitet, übernimmt das Netzwerk die volle Verantwortung für die Aktion. Man werde die Blockade erst beenden, wenn Valunia den Forderungen nachkomme. Notfalls werde man die Aktion ausweiten, bis man Gehör findet. Die Umweltschützer erwägen sogar weitere Angriffe auf die Infrastruktur des Landes, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Die Echtheit der Stellungnahme konnte bisher nicht zweifelsfrei bestätigt werden. Versuche zur Kontaktaufnahme seitens der Polizei von Dejant blieben bisher erfolglos. Die Umweltschützer des Netzwerks seien zu Verhandlungen bereit, jedoch wolle man nur mit Angehörigen des Luranats sprechen, nicht mit Vertretern von Regionalregierungen. Das Netzwerk für Naturschutz ist bisher nicht nennenswert in Erscheinung getreten. Die Organisation hat sich in den vergangenen Jahren mit Aufklärungsarbeit vor allem an walunischen Schulen einen Namen gemacht. Wie kommen die jetzt plötzlich dazu, so eine Aktion durchzuziehen? Noch dazu scheint die Gruppe ja bestens ausgerüstet zu sein, wenn man sich diese Barrikaden so anschaut. Und auch die Fahrzeuge vermitteln einen sehr einheitlichen Eindruck. Alle haben dieselbe Lackierung, kein einziges tanzt aus der Reihe. Klar, die sind damit den unterschiedlichsten Modellen vorgefahren und wirken allein dadurch etwas zusammengewürfelt, aber man scheint sich dennoch um Einheitlichkeit zu bemühen. All die Ausrüstung, die das Netzwerk in Dejan verwendet, kostet Millionen. Also stellt sich in meinen Augen eine Frage zuallererst. Woher hat eine gemeinnützige Organisation, die sich mit wissenschaftlicher Aufklärung zum Thema Umweltschutz beschäftigt, die Mittel, eine so professionelle Blockade auf die Beine zu stellen? Es ist nicht gerade so, dass sich deren Spendenaufkommen im vergangenen Jahr mal eben verzehnfacht hätte. Könnte es sein, dass sich da irgendein Geldgeber eingebracht hat? Irgendjemand mit großem Interesse an Umwelt- und Naturschutz und richtig viel Asche auf dem Konto? Vielleicht ja jemand, der in den Fußstapfen eines gewissen Dano Yazara wandelt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr wisst, ich kann diesbezüglich nicht konkreter werden. Nicht, weil es gefährlich wäre, sondern weil es einfach keine konkreten Informationen zu den Mitgliedern des geschwisterlichen Kreises gibt. Aber wir können ja mal etwas spekulieren. Es muss jemand sein, der sich leisten kann, mindestens 20 Fahrzeuge und militärisches Blockadegerät an eine gemeinnützige Organisation zu verschenken. Naja gut, vielleicht ist es nur geliehen, aber dann muss er oder sie das Zeug ja trotzdem beschafft haben. Wenn das alles Neuanschaffungen sind, dann hat sich diese Person eine Menge Mühe gegeben, nicht aufzufallen. Allein unter den 26 Fahrzeugen sind 16 verschiedene Modelle zu finden. Also sagen wir mal, er oder sie hat nicht die Fahrzeuge beschafft, sondern lediglich die Lackierungen bezahlt. Dann ist der Posten schon weniger problematisch. Bleiben noch Stahlbetonblocks, Barrikadewände von, oh, da sind sie schon wieder, BMET, zwei Blockadepanzer von Milun Makro sowie zwei Zugmaschinen mit Tiefladeraufliegern und ein mobiler Ladekran von SMBS. Sowas kaufst du in der Stückzahl nicht einfach bei deinem Autohändler um die Ecke. Die Blockadepanzer sind Polizeiausrüstung, die Milun Makro normalerweise auf Bestellung produziert. Je nach Ausstattung kostet so ein Ding mal eben bis zu 1,8 Millionen Sinjun. Und der letzte Ladekran lief bei SMBS vor 5 Jahren vom Band. Diese Maschinen sind nur noch gebraucht und obendrein schwer zu bekommen. Also ich schätze mal, alles in allem wird nur die Ausrüstung für die Aktion schlappe 4 Millionen Sinjun gekostet haben. Die Zahl der Personen, die diese Summe mal eben übrig haben, ist überschaubar. Aber es muss ja auch keine Einzelperson sein. Was, wenn hier eine Regierung ihre Finger im Spiel hätte oder ein Konzern? Es gibt sicher einige, die Valunia oder auch Glarand eins auswischen wollen. Allem voran Gohar, das seine Niederlage im Yulan vor 26 Jahren immer noch nicht eingestehen will. Die goharischen Truppen hatten damals die Unabhängigkeit Bafdurs unterstützt. Und zwar sehr aktiv, wenn ihr versteht, was ich meine. Gohar war damals hart geschlagen worden und hat immer noch an der damit verbundenen Schande zu knabbern. Für eine Einflussnahme seitens goharischer Stammesführer könnten in diesem Fall die verwendeten Barrikadewände sprechen, die so nur von BMET in Gohar produziert werden. Andererseits ist das Stangenware und überall frei erhältlich. Ihr könnt diese Wände sozusagen in jedem Baumarkt kaufen. Wer kommt noch in Frage? Milun Makro finde ich einen heißen Kandidaten. Nicht nur benutzen die Umweltschützer zwei Einzelanfertigungen des Multis, es gäbe sogar konzernpolitische Hintergründe. Ich hatte euch ja in der letzten Folge erzählt, dass die havarierte Raffinerie von Glarand vollautomatisiert ist. Vielleicht findet ihr es dann noch interessanter, dass diese Vollautomatisierung von einem Spezialisten und direkten Konkurrenten von Milun Makro realisiert wurde. Sagt euch der Name Krieger Autonom etwas? Krieger Autonom sind auf voll integrierte Robotik- und KI-Lösungen spezialisiert. Seit ein paar Jahren hebt sich Krieger vom Rest des Markts durch seine Selbstwartungstechnologie ab, durch die auch Großanlagen völlig ohne menschliches Personal betrieben werden können. Das Ganze läuft bei einer Havarierate von unter 0,1%. Ich kann sehen, wie ihr jetzt guckt. Und nein, die havarierte Raffinerie ist zu alt, um diesen Teil des Krieger-Portfolios auch nur zu kennen. Aber zurück zum Thema. Man könnte jetzt vermuten, Milun Makro nutzt die Havarie bei Glarand aus, um den Chemieriesen von der Unzuverlässigkeit von Kriegerautomation zu überzeugen und die eigenen Dienstleistungen an den Mann zu bringen. Und wahrscheinlich ist das sogar im Hintergrund so. Warum also so eine Aktion unterstützen, mit deren Erfolg die Schließung von mindestens 3 Großraffinerien im Faraxeltal droht? Schadet die Aktion Glarand nicht ein wenig zu sehr, um am Ende für Milun Makro lukrative Aufträge zu generieren? Würde Milun Makro bei solchen Aktionen offen eigene Fahrzeuge einsetzen? Ist das vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver? Wenn ja, von wem? Und für wen? Und wovon soll's ablenken? Meine Freunde, ihr merkt, wir wissen nicht viel. Habt Geduld, das Ganze ist erst gestern passiert und Recherchen brauchen Zeit. Was auf jeden Fall jetzt schon klar ist: Das Faraxeltal ist durch die Blockadeaktion des Netzwerks für Naturschutz komplett von der Versorgung mit allem abgeschnitten. Es gibt keinen anderen Weg für den Güterverkehr in das Tal als die blockierte Schnellstraße. Der Faraxel ist erst ab Farax schiffbar und durch die Berge führen nur Schleichwege, auf denen moderne Lastschlepper schlechte Karten haben. Flughäfen gibt es im ganzen Tal nicht. Man könnte versuchen, das Tal über den Blandé-Kanal zu versorgen, aber die Küste vor dem Tal ist für große Schiffe unpassierbar. Sollte die Blockade länger dauern, wird man also im Tal den Gürtel enger schnallen müssen. Sobald es etwas Neues zu berichten gibt, erfahrt ihr die Hintergründe wie gewohnt von mir. Meine Freunde, ihr wisst jetzt mehr. Nutzt die Kommentarsektion, wenn ihr das Bedürfnis habt, eure unfundierten Meinungen in den Äther zu blasen. Aber denkt dran, seid kein Vielfraß, wer überzeugen will, muss freundlich sein. Wir hören uns in 3 Tagen wieder, wenn wir wieder eine Woche näher am Ende der Zivilisation stehen, wie wir sie kennen. Bis dahin bleibt standhaft, das war noch nicht der Abgesang. Euer Emil.